온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Lo único que queremos es estar en paz, llegar a un lugar donde podamos trabajar. Lo único es paz.
In Mexiko ist gerade einiges los. Erneut ist in Chiapas eine Karawane von MigrantInnen aufgebrochen und wurde gewaltsam gestoppt. In Oaxaca trifft die dritte Welle der Corona-Pandemie die Indigenen besonders hart. Und die konservative Partei PAN hat den Chef der rechtsextremen spanischen Partei Vox nach Mexiko eingeladen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Der oberste Gerichtshof Mexikos hat entschieden, dass ein totales Abtreibungsverbot in Mexiko verfassungswidrig ist. Damit darf unter bestimmten Bedingungen eine Abtreibung nicht mehr unter Strafe gestellt werden. Der April und der Mai waren in Kolumbien Monate des Aufstands. Gegen die Gewalt von Polizei und Paramilitärs formierten sich im ganzen Land selbstorganisierte Streikgruppen, um autonome Zonen zu schaffen, besonders in der Stadt Cali. Mittendrin die Guardia Indígena, die indigene Schutzeinheit. Ihr hört einen Beitrag von Fabian Grieger in Kooperation mit dem Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika. Und damit willkommen zum Onda-Info 520.
Onda-Info? Nachrichten.
Mexiko. Innerhalb von einer Woche sind drei Karawanen von MigrantInnen vom südmexikanischen Tapachula aus in Richtung Norden aufgebrochen. Immer wieder starten MigrantInnen in großen Gruppen, weil sie in der Masse sicherer sind. Eine Karawane von über 1000 HaitianerInnen sowie MigrantInnen aus Honduras, El Salvador, Guatemala und Nicaragua startete am 4. September in Tapachula, wo sich viele hundert MigrantInnen aufhalten. Sie wollten versuchen, über Mexiko-Stadt in die USA zu gelangen.
Por favor, óigame, en la calle. Hay mujeres embarazadas, hay niños, hay mujeres, hay niñas. Por favor, no podemos más. Lo único que queremos es estar en paz, llegar a un lugar donde podamos trabajar, vivir como inmigrantes, vivir pero libre. Lo único es que estamos pidiendo, es lo único. Paz.
Eine Kleinfamilie aus Nicaragua erklärte, sie habe ihr Land verlassen, weil sie dort politisch verfolgt würden. Ein junger Honduraner sagte, in Tapachula gäbe es weder Arbeit noch Essen noch Wohnraum. Hunderte haitianische MigrantInnen, die dennoch lieber in Tapachula bleiben wollten, säumten die Straßen und wünschten der Karawane viel Glück. Doch bereits am nächsten Morgen wurde die Karawane in Huixtla, im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas, von über 100 BeamtInnen der Nationalgarde und der Migrationsbehörde gewaltsam gestoppt. Frauen mit Kindern waren die ersten, die von den BeamtInnen festgesetzt wurden. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Dabei kam es vereinzelt zu Auseinandersetzungen. MenschenrechtsbeobachterInnen kritisierten eine übermäßige Gewaltanwendung seitens der mexikanischen Behörden.
Mexiko durchlebt gerade die dritte Welle der Corona-Pandemie. Nach einem relativ ruhigen Frühjahr schaltete die Corona-Ampel im Sommer in vielen Bundesstaaten auf Orange oder Rot. Besonders hart getroffen hat es die indigenen Gemeinschaften des Landes. Die Zahl der Indigenen, die aufgrund einer Corona-Infektion stationär behandelt werden mussten, stieg um mehr als 25%. In vielen indigenen Gemeinden haben sich bereits mehr Menschen mit dem Virus infiziert als während der ersten beiden Corona-Wellen zusammen. Und in mindestens 6 Bundesstaaten sind mehr Tote unter der indigenen Bevölkerung zu beklagen als in der zweiten Welle. Darüber hinaus traten erstmals Corona-Fälle in indigenen Gemeinden auf, die bislang keine Infektionen zu verzeichnen hatten. Besonders kritisch ist die Situation im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Die Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, die Versammlung zur Verteidigung von Land und Territorium, warnt vor einem medizinischen Notstand angesichts der dritten Corona-Welle. Dieser wird durch die Vernachlässigung der medizinischen Einrichtungen im ländlichen Raum immer wahrscheinlicher. In vielen Regionen arbeiten die Krankenhäuser am Rande ihrer Kapazität oder wurden bereits geschlossen. Oft fehlt es an Personal, Medikamenten oder medizinischer Ausrüstung, um Patienten behandeln zu können. In mehr als 30 Krankenhäusern des Bundesstaates gehen langsam die Vorräte an medizinischem Sauerstoff zur Neige. Neuer wird nicht geliefert, da die Gesundheitsbehörde wegen Überschuldung die Lieferanten nicht mehr bezahlt. Aus dem gleichen Grunde können auch Gefahrstoffe wie medizinische oder biologische Abfälle nicht mehr fachgerecht entsorgt werden. Für Empörung sorgte auch die Ankündigung, den Unterrichtsbetrieb mit dem Beginn des neuen Schuljahres wieder aufzunehmen. Gerade in den ländlichen und indigenen Gebieten wird das Bildungssystem schon lange vernachlässigt. Und während der Pandemie hat die Schulbehörde die Schulen regelrecht aufgegeben. Viele haben nicht einmal fließendes Wasser, geschweige adäquate Infrastruktur, um Hygienekonzepte umsetzen zu können. Somit sind LehrerInnen, SchülerInnen und deren Familien einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt, beklagt die Assemblea Oaxaqueña in Defensa de la Tierra y el Territorio.
Mexiko. In Mexiko-Stadt empfingen Anfang September 16 SenatorInnen der rechtskonservativen mexikanischen Oppositionspartei PAN den Chef der rechtsextremen spanischen Partei Vox, Santiago Abascal. Er und die mitgereiste Führungsspitze der Vox suchen Unterstützung für ein geplantes internationales Bündnis gegen einen angeblichen Vormarsch des Narkokommunismus in der Iberosphäre. Als Iberosphäre bezeichnet Abascal Nord- und Südamerika, da beide Kontinente angeblich spanische Wurzeln hätten. Die Rechtsaußenpartei Vox hat bei den letzten spanischen Parlamentswahlen 15% der Stimmen erzielt. Die Partei PAN hat Mexiko von 2000 bis 2012 regiert. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador übte scharfe Kritik am Besuch Abascals im Senat.
Hasta ayer vinieron unos extremistas de España, ¿no?
Es sind Extremisten von Vox aus Spanien gekommen. Sie haben sich mit der PAN getroffen, weil sie dasselbe sind. Ultrakonservative, beinahe Faschisten. Und das alles sprießt wieder in Spanien.
Casi fascistas. Y está retoñando todo eso en España.
Erklärte López Obrador am 3. September in seiner morgendlichen Pressekonferenz. Er bezeichnete den Besuch als Schande. Abascal soll bei einer Gedenkstunde zum Fall der Stadt Tenochtitlan vor 500 Jahren erklärt haben, Spanien habe, Zitat, Millionen Menschen vor dem blutigen Terrorregime der Azteken gerettet. Auch seien die Untaten des spanischen Eroberers von Mexiko, Hernán Cortés, ein Akt der Befreiung gewesen. Abascal nahm zudem an einem Meeting von AbtreibungsgegnerInnen teil und traf sich mit mexikanischen UnternehmerInnen. Unterdessen wurde innerhalb der PAN Kritik an der Einladung Abascals laut. Ex-Präsident Felipe Calderón kritisierte, die PAN-Führung sei vom Weg abgekommen.
Und jetzt haben wir etwas Werbung für euch in eigener Sache. Zuerst einmal auf Spanisch.
O Hola, soy Darío de Radio Matraca. Me gustaría invitarte este jueves 23 de septiembre a las 19 horas a un evento en vivo que vamos a hacer a través de Facebook Livestream para homenajear al educador popular brasileño Paulo Freire en los 100 años de su nacimiento. También vamos a estar haciendo un homenaje a Ilse Schimpf-Herken, que fue una compañera amiga de Freire y fue la fundadora del Instituto Paulo Freire de Berlín. Te esperamos.
So, ihr habt es gehört, Radio Matraca aus Berlin veranstaltet am 23. September um 19 Uhr über Facebook eine Veranstaltung zum Thema 100 Jahre Paulo Freire. Ihr seid herzlich eingeladen, an dem Abend dazuzustoßen zu der Facebook-Online-Veranstaltung, wo verschiedene Referentinnen aus Brasilien und Deutschland über den großen Pädagogen Paulo Freire sprechen werden. Die verschiedenen Referentinnen haben lange Erfahrung in ihrer Arbeit zu Freire und werden sich darüber austauschen auf Spanisch und Portugiesisch. Es gibt eine deutsche Moderation für euch. Also schaut gerne vorbei am 23. September um 19 Uhr über Facebook Radio Matraca.
Stoppen, um voranzukommen. Es lebe der Generalstreik, rufen im Mai und Juni tausende Menschen auf den Straßen Kolumbiens. Sie protestieren zunächst gegen eine ungerechte Steuerreform. Als diese gekippt wird, geht es gegen die rechte Regierung von Präsident Duque insgesamt. Es ist eine Regierung, die neoliberale Politik mit größter Gewalt durchsetzt. Nun geht ein Ruck durch das Land. Besonders junge Menschen fordern ein Ende des Krieges und der Verfolgung der Opposition. Sie wollen einen sozialen Wandel. Dabei entstehen neue Formen von Selbstorganisation. Zum Zentrum der Proteste wird Cali, eine Millionenstadt im Südwesten Kolumbiens. Während die Polizei versucht, die Proteste niederzuschlagen, schützt die Guardia Indígena, die indigene Verteidigungseinheit, die Demonstrierenden. Sie wollen verhindern, dass sich ein Vorfall wie im Stadtteil Siloé wiederholt. Am 3. Mai, in einer schrecklichen Nacht, wurden Strom und Internet abgestellt, während die Polizei 3 Menschen umbrachte und 35 verletzte. Es wird klar, der Staat schützt seine eigene Bevölkerung nicht, sondern tötet sie.
Als wir nach Cali gingen, kamen wir an einen Ort voller Gewalt.
Joey Sauca vom Volk der Cucunuco ist seit 14 Jahren Teil der Schutzeinheit Guardia Indígena. Diese untersteht den indigenen Gemeinden in der Region Cauca. Als sie die Übergriffe der Polizei sehen, machen sie sich gemeinsam auf den Weg nach Cali.
Es gab viele Verletzte, viele Verschwundene und Menschen mit Schusswunden. Die Situation war schrecklich. Wir machten uns zunächst ein Bild von der Lage, um dann die Arbeit als Guardia Indígena zu beginnen.
Die Mobilisierung ist beeindruckend.
In Cali participamos alrededor de unas
Aus der gesamten Region kamen ca. 400 Guardia Indígenas nach Cali. Wir sorgten für den Schutz der Demonstrationen und arbeiteten eng mit den Streikenden in den verschiedenen Teilen der Stadt zusammen, auch im kulturellen und künstlerischen Bereich, der sehr wichtig war.
An den Streikposten stehen nun Guardias in grün und rot gekleidet. Sie sind gewaltfrei und gut organisiert. Sie kontrollieren Autos und Menschen und üben dabei Strategien territorialer Kontrolle aus, mit denen sie sonst ihre ländlichen Gemeinden vor illegalen bewaffneten Gruppen schützen. Die Guardia Indígena genießt großen Rückhalt in den indigenen Gebieten. Aber wie reagierten die StadtbewohnerInnen, als die Guardia Indígena in Cali aktiv wurde?
El recibimiento fue multitudinario también.
Es war ein riesiger Empfang für uns. Wir sahen die Freude darüber, dass wir zur Unterstützung kamen. Gemeinsam mit den Menschen aus der Stadt waren wir so stark, dass wir das Leben der Demonstrierenden beschützen konnten.
Auch in den sozialen Medien zeigt sich die Unterstützung für die Guardia Indígena. Menschen aus den verschiedensten Regionen Kolumbiens fügen ihrem Profilbild einen grün-roten Ring hinzu, auf dem "Die Guardia Indígena beschützt mich" steht. Viele identifizieren sich mehr mit der indigenen Schutzeinheit als mit der staatlichen Polizei. Doch das gefällt längst nicht allen in Cali. Jorge Ospina, Bürgermeister der Stadt, verkündet, dass in Cali nicht die das Sagen haben sollten, die nicht zu Cali gehören. Und BewohnerInnen der reichen Viertel greifen die Guardia auf der Straße an.
Dann begannen die Angriffe der Leute, die in Luxuswagen kamen. Bewaffnete Menschen in Zivil attackierten die Guardia Indígena, Journalistinnen oder jugendliche Indigene.
Die Schüsse kommen aus weißen Pickups ohne Nummernschilder. Viele vermuten, dass es sich hierbei um Polizisten in Zivil handelt. Auch Joey Sauca geht davon aus, dass die Angriffe vom Staat organisiert waren.
Diese Attacken wurden von den gleichen Leuten geplant, die schon vorher versuchten, unseren humanitären Einsatz und unsere Arbeit zu destabilisieren.
Daraufhin fahndet die Guardia Indígena nach den Angreifern. Sie wertet Überwachungskameras aus und geht Hinweisen auf Infiltrierung der Proteste nach.
Wir starteten die Verfolgung und es gelang uns, drei Personen festzunehmen. Einer von ihnen war ein Soldat. Wir übergaben die drei Täter unserem eigenen Justizsystem, das uns ermöglicht, in den Fällen von Disharmonie für Gerechtigkeit zu sorgen.
Disharmonie entsteht nach der Überzeugung der indigenen Gemeinden im Kaukang durch alle Menschen, die Gewalt anwenden. Wenn die Guardia Indígena jemanden festnimmt, übergibt sie die TäterInnen der Gemeinschaft. Die entscheidet dann in einer Vollversammlung, welche Maßnahmen ergriffen werden, damit die TäterInnen zur Harmonie zurückfinden. Das kann zum Beispiel Gemeinschaftsarbeit oder spirituelle und politische Bildung sein. Schon in der Vergangenheit gelang es der Guardia Indígena im Cauca immer wieder, schwer bewaffnete Personen festzunehmen. In der indigenen Gemeinde Satamakiwe verfolgten hunderte unbewaffnete DorfbewohnerInnen eine Gruppe FARC-KämpferInnen so lange, bis diese aufgaben und sich stellten. Aber wie genau schafft es die Guardia Indígena, ohne Waffen so stark zu sein? Dafür lohnt sich ein Blick ins ländliche Cauca, wo dieses Jahr das 50-jährige Jubiläum des indigenen Regionalrats CRIC gefeiert wurde. Im CRIC organisieren sich die Gemeinden auf dem Weg in eine Autonomie vom kolumbianischen Staat. Bei der 50-Jahres-Feier sangen Tausende gemeinsam das Lied der Guardia Indígena, das mittlerweile zur Hymne des indigenen Widerstands in ganz Kolumbien geworden ist.
Also es ist wichtig, genau auf den Text der Hymne zu achten. Denn dort wird von Anschlägen auf uns und unseren Toten gesungen. Aber die Hymne sagt auch, dass wir uns nicht unterkriegen lassen, solange die Sonne nicht untergeht. Dass wir weiter Widerstand leisten, bis wir sterben.
Erklärt Andrea Musepasu. Sie sitzt im Gras auf einer Finca des CRIC, wo die Bewegung ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Im Hintergrund dröhnt das Gewaber der Musikboxen und die Rufe der Menschen. Andrea Musepasu trägt in ihrer rechten Hand einen Holzstab, das Autoritätssymbol der Guardia Indígena.
Um Teil der Guardia Indígena zu sein, muss man freundlich sein. Und man muss wissen, wie man mit Jugendlichen umgeht und ihnen Orientierung geben kann. Man muss ihnen erklären, warum wir diesen Weg eingeschlagen haben und keine Waffen benutzen. Denn ich weiß, dass viele Jugendliche denken, mit diesem Holzstab kannst du nichts ausrichten. Aber dieser Holzstab hat eine große Bedeutung. Er ist die Kraft des Friedens.
Andrea wächst in den autonomen indigenen Gemeinden anders auf als viele Jugendliche in Kolumbien. Die größte indigene Gruppe sind die Nasa, zu denen auch Andrea gehört. Die Bewegung lebt einen Gegenentwurf zum westlich-kapitalistischen System. Es geht darum, sich selbst als Teil eines großen Kollektivs zu verstehen.
Das Allerwichtigste an mir ist, dass ich mein Land verteidige, als NASA und als Frau. Als Guardia habe ich unsere Gemeinde sehr gut kennengelernt. Ich bin an vielen Orten gewesen, die sonst niemand kennt. Und ich habe Erfahrung mit anderen indigenen Gemeinschaften gesammelt.
Dazu haben die Gemeinden eine eigene basisdemokratische Verwaltung, ein eigenes Gesundheits- und Bildungssystem.
Ich habe Stück für Stück unsere eigene Sprache gelernt. Das ist das Allerwichtigste. Unsere Sprache nicht zu verlieren und sie auch unseren Kindern und Enkeln weiterzugeben. Das stärkt unsere Kultur. So folgen wir unserem Vermächtnis. Ich hoffe, dass die Jugendlichen weiter widerständig bleiben und wir uns nicht von den bewaffneten Gruppen besiegen lassen.
Die Guardia Indígena sorgt für Sicherheit. Jede Familie stellt ein Mitglied der Guardia, ob Kinder oder ganz alte Menschen, alle können Guardias sein. Andrea ist 18 Jahre alt und seit 10 Jahren Teil der Guardia. Seit Jahrzehnten leiden die indigenen Gemeinden unter der Gewalt von bewaffneten Gruppen. Paramilitärs, staatliche Sicherheitskräfte und Guerilla konkurrieren in der Region um den Drogenhandel. Die Guardia Indígena ist der Versuch der Gemeinden, die Kontrolle über die eigenen Gebiete zu bewahren und dabei aus der Gewaltspirale auszusteigen.
In jedem Gebiet hat die Guardia einen Koordinator, der alles im Auge behält. Manchmal gibt es Fälle, in denen die Guardia nicht rechtzeitig informiert wird und Verdächtige fliehen können. Deswegen haben wir in unserer Gemeinde einen Kontrollposten, an dem wir alle Wege kontrollieren können. Dort lassen wir niemanden durch und suchen dann unser gesamtes Gebiet ab, bis wir denjenigen festnehmen.
Die bewaffneten Gruppen hingegen versuchen, Jugendliche aus den Gemeinden für sich zu rekrutieren. Andrea erzählt von einer Freundin, die sich der Guerilla angeschlossen hat.
Ich hatte eine Freundin, die 13 Jahre alt war und mit ihnen gegangen ist. Einen Monat später nahm die Armee sie nach einem Gefecht fest. Sie vergewaltigten sie, schnitten ihr die Haare ab, töteten sie und warfen ihren toten Körper auf die Straße. Sie ermordeten ein junges Mädchen. Dabei sollte die Regierung Jugendliche beschützen. Warum boten sie ihr keine Unterstützung an und brachten sie auf den richtigen Weg? Warum mussten sie sie ermorden? Wenn sie doch ein Kind war und noch nicht wirklich eigene Entscheidungen treffen konnte und noch keine eigene klare Haltung hatte.
Während Gewalt gegen Frauen und Transpersonen im kolumbianischen Konflikt Alltag ist, versucht die Guardia Indígena ein Ort der Geschlechtergerechtigkeit zu sein.
Wir leben hier gleichberechtigt. Auch in unseren Einsätzen sind wir Frauen immer dabei. Damit die Männer merken, was einmal eine unserer alten Frauen gesagt hat. Welcher Mann hat ein Baby 9 Monate im Bauch gehabt? Das kann nur die Frau. Und nur dank uns Frauen sind die Männer überhaupt hier.
Nicht nur als Frau, sondern auch als Indigene wehrt sich Andrea gegen Diskriminierung.
Manchmal kommt man an einen Ort und sie beginnen, dich zu ärgern, dich zu mobben. Du bist indigen, was machst du hier? Immer versuchen sie, uns zu diskriminieren. Ich finde, jemand sollte andere Personen nicht nach seiner Hautfarbe beurteilen, sondern die Person so kennenlernen, wie sie ist, und stattdessen schauen, was kann ich von dieser Person für die Zukunft lernen?
Während des Generalstreiks trafen in Cali die Jugendlichen aus der Großstadt auf die Jugendlichen aus dem indigenen Cauca. Und die GroßstädterInnen konnten von ihren Erfahrungen der friedlichen Selbstverteidigung und Selbstorganisation lernen. Joey Sauca von der Guardia Indígena bleibt nun erst einmal in Cali. Er möchte dabei mithelfen, dass sich aus dem Aufstand eine langfristige Perspektive für einen Wandel ergibt.
Creo que es escenarios muy fuertes, nunca antes vistos en las ciudades. Para el caso nuestro como indígena.
Das sind so heftige Ereignisse, wie sie die Leute in der Stadt niemals erlebt haben. Aber für uns als Indigene in unseren Gebieten ist die legale und illegale Gewalt schon immer Realität. Wir hoffen, dass wir weitergehen, weiterkämpfen, damit die Veränderung, für die die Jugend gerade auf den Straßen kämpft, für die gesamte Gesellschaft wahr wird.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.